Ja, moin zusammen und willkommen bei Bright New Future, dem Zukunftspodcast. Ja, hi Frank, hi Monika. Schön, Monika. Monika, dich haben wir heute zu Gast. Monika Kraus-Wildegger, richtig ausgesprochen?
Ja, wunderbar. Hallo,
Wahnsinn.
Oliver.
Hallo Frank.
Ja, moin. Ich habe den Nachnamen immer falsch ausgesprochen. Ich sage jetzt nicht, wie ich ihn ausgesprochen habe, aber du guckst schon böse. Ja, ich habe ihn immer falsch ausgesprochen. Nein, ich habe das Wildegger, ich immer Wildegger gedacht. Mhm.
Eigentlich hätte ich auch Monika zuerst vorstellen müssen. Das war total unhöflich von mir. Egal.
Ja.
Worüber reden wir denn heute?
Ja. Erstmal schön, dass du da bist.
Danke dir. Danke ihr beiden.
Ja.
Du schaust mich an, schaust du Frank an, wirfst du Frank den Ball
Unser
zu?
Thema heute.
Unser Thema heute. Du bist Feelgood-Managerin.
Ja, also ich bin für das Thema, ich bin Pionierin für dieses Thema. Ich bin selber, würde ich jetzt mal sagen, ich könnte es in Unternehmen machen, aber ich bilde dazu aus. Ich habe dieses Berufsbild entwickelt und ich habe es, als ich mal an einem Punkt in meiner Karriere war, und mir einen neuen Job bzw. einen neuen Arbeitgeber gesucht habe, habe ich unbedingt Unternehmen kennenlernen wollen, die anders arbeiten.
Weil
ich nämlich ein total intrinsisch motivierter Mensch bin. Es muss
und der Job damals sein. Hat das nicht ergeben.
Doch, der war super. Ich komme aus einem ganz intrinsisch motivierten Background, Nachhaltigkeitsmanagerin für ein großes deutsches Unternehmen gewesen, im Ausland, Asien Verantwortung gehabt, 6 Jahre. In Asien, China, Hongkong, Vietnam gearbeitet. Und dann kommst du nach Deutschland und dann merkst du, ja, hier ist schon ziemlich viel, was Nachhaltigkeit angeht, Arbeitsbedingungen schon ziemlich auf einem hohen Level. Was ist es denn? Was kann man hier bewegen? Im Ausland, in den Niedriglohnländern kannst du einiges bewegen. Da geht es um wirklich Grundbedingungen, Arbeitsschutzbedingungen, Zeiten, die überzogen werden. Aber hier, was kannst du hier bewegen? Und da ist es mir dann plötzlich wie Schuppen von Augen gefallen, dass es ja ich bin. Ich als engagierte Wissensarbeiter mit einer damalig kleinen Family, also meiner Tochter und meinem Mann, habe gemerkt, dieses ganze Reisen und dieses Business Development, neues Business anschieben, schaffe ich so nicht mehr. Meinen Beruf und meinen Job und meine Familie, wir sind dabei aufgerieben worden. Hm. Und dann habe ich mir gedacht, es muss anders gehen. Man muss nicht immer vor Ort sein, man muss nicht so viel reisen, man kann Themen auch anders anschieben. Es gibt Firmen, die das sicher super machen und die auch eine andere Arbeitskultur haben. Und die habe ich dann gefunden.
Du hast denn explizit gesagt, okay, ich stürze mich jetzt auf die Nische Feel Good oder wie bist du auf das Thema Feel Good für dich gekommen?
Genau, geh jetzt weiter. Ich habe diese Firmen entdeckt, die anders arbeiten, die einfach eine andere Arbeitskultur hatten, die auch schon viel von diesen, sag ich mal, digitalen Tools hatten, also dass man halt auch wirklich mit Skype und sonstigen WebEx-Themen auch mit virtuellen Teams arbeiten kann auf der ganzen Welt. Und hier in Hamburg habe ich dann Firmen gefunden wie Jimdo. Und als ich dann bei Jimdo das erste Mal war und die Gründer kennengelernt habe und auch die Mitarbeiter, wusste ich, das, was ich suche, habe ich gerade gefunden. Und was macht die denn so gut? Was macht die so anders?
Und was dann, war anders?
Ja, deren Feelgood-Management. Die hatten ein Feelgood-Managerin. Die haben als Unternehmer, als Geschäftsführung das voll gelebt. Das heißt, sie haben gesagt, hier, wir wollen einfach jemanden haben, der für uns darauf achtet, dass unsere Kultur und wie wir zusammenarbeiten so ist, dass wir alle morgens gerne reinkommen und hier Spaß haben und vor allem durchrocken. Fürs Produkt, also dahinter stehen, also ein tolles Produkt, aber auch die Bedingungen. Und da hat jeder andere Vorstellungen. Und diese Vorstellungen werden durch das Feel-Good-Management, durch eine Person oder, oder ein Team, das sich gerne aus verschiedenen Rollen bilden kann, wird es über Feedback einkanalisiert. Das heißt, man geht auf die Mitarbeiter zu und sagt, was brauchst du eigentlich jetzt in deiner Lebensphase? Mhm. Der eine, der braucht einen vollen, tollen Mac oder irgend so ein geiles Computerteil.
Praktisch Handwerkzeug.
Genau. Der andere sagt, hey, ich habe jetzt gerade eine kleine Familie, kleine Tochter, ich brauche mehr Flexibilität. Wie können wir arbeiten? Homeoffice und sonstiges. Und jeder ist woanders. Und der eine sagt, hey, ich kann hier super arbeiten. Ich brauche bloß gutes Mittagessen, weil hier gibt es nicht so klasse Möglichkeiten. Und ja, und so kommen dann die echten Bedürfnisse, die wirklich bei der Belegschaft da sind, auch auf dem Tisch. Und dann wird natürlich nicht sofort alles sofort erfüllt, sondern ist ja kein Wunschkonzert. Man muss natürlich dann gucken, was hilft der Firma weiter, was sind strategische Themen, wo müssen wir ran, was geht gar nicht, was heben wir uns auf, priorisiert.
Wie priorisiert man dann? Gibt es da Kennzahlen für? Das ist ja ein relativ qualitatives Thema, was sich schwierig in Zahlen fassen lässt, oder? Also wenn ich jetzt einen Koch instelle, wie viel zufriedener sind jetzt die Mitarbeiter, lässt sich ja ganz schwierig messen.
Du kannst aber dann ganz einfach, wenn du schon mal so eine Erstaufnahme gemacht hast, kannst du ja einfach mal gucken und sagen, hier, das waren die drei wichtigsten, die sind so am häufigsten genannt worden. Von den drei Themen, spielst du das zurück, machst eine kurze Abfrage nochmal, was ist euch da am wichtigsten? Also immer wieder die Belegschaft mit einzubeziehen und sagen, ja, die Themen, die müssen wir aus denen und den Gründen mal kurz parken. Aber die sind nicht aufgehoben, sondern wir ziehen vielleicht als Beispiel gerade um. Also, und wenn dann das neue Büro, die neuen Räume sind, dann können wir das Thema angehen. Aber so hast du die Leute immer im Loop. Das bedeutet, du kommst dann wirklich auf getragene Ergebnisse und dann hast du dann ein Ergebnis. Das heißt, wir haben jetzt zwei Themen, die sind den Mitarbeitern unglaublich wichtig, quer durch die Bank. Und eins ist ein Flexibilisierungs-, also ein Zeitthema, und das andere ist zum Beispiel das Thema Mittagessen. Und da habt ihr dann die Option, eigenen Koch oder Catering oder. Und dann kann man auch wieder diesen Ball reinschieben und eine Beteiligung hier initiieren.
Aber das ist dann ja der ganze Überbegriff Feel Good Management. Und dann gibt es ja diese einzelne oder diese Position, die dann auch bekleidet wird von einzelnen Leuten, die dann Feel Good Manager direkt heißen. Gab es die Position in der Vergangenheit auch, beziehungsweise hieß die da anders?
Nein, die hieß immer so. Und das ist auch der Ursprung zu diesem Thema. Also hier nochmal am Beispiel geblieben. Meine Vision von anderen Arbeiten habe ich genau hier in Hamburg gefunden, bei der Firma Jimdo.
Und wie hast du die gefunden?
Indem ich sie einfach mal kennengelernt habe über, ich glaube, Social Media Week. Die haben Tag der offenen Tür gehabt. Und so sind wir da einfach zusammengekommen. Ja, sie haben einfach die Türen aufgemacht. Der Zufall war es. Und so kam das. Und dann habe ich andere Firmen kennengelernt. Und diese anderen, das sind ungefähr drei, kann man sagen. Das ist Jimdo, Wuga in Berlin und Spreadshirt in Leipzig. Die haben aus Startup und Kreativitätsgründen selber diesen Begriff formuliert. Die haben gesagt, wir brauchen keinen HR-Manager, das können wir vielleicht notfalls outsourcen. Das sind eher so administrative Lohnabrechnungsthemen. Aber das Thema Kultur, wie wir zusammenarbeiten und dass wir hier eine gute Mannschaft werden und dass wir wissen, was das Richtige ist, was wir hier umsetzen wollen und müssen, dafür haben wir eine Rolle und den nennen wir so. Und jetzt da ist es klar, es kommt nicht von Google und es kommt nicht aus USA, sondern es kommt hier super aus Deutschland und ist einfach ein emotionales
Thema. Und an dem Thema hängt dann die Unternehmenskultur.
Ja, an dem Thema. Und der, wenn du dann so eine Rolle hast, also jetzt hier bei Jimdo, die haben so eine Rolle an einer Person anfänglich. Die haben jetzt ein ganzes Team. Da sitzen aber dann auch unterschiedliche Leute drin. Von der HR bis zum Office Architecture, also derjenige, der für den Raum zuständig ist, bis zu Office Managern, also all die so Schnittstellen haben, bis zu den agilen Coaches, die sie ja im Einsatz haben, weil sie ja IT arbeiten. Das ist ein Team. Das nennt sich dann das Feelgood-Team.
Die machen das dann praktisch zum Teil ihrer Arbeit, sind die dann auch als Feelgood-Manager in dem...
Eine macht das voll. Und der andere macht das als Teil der Arbeit, als Verständnis. Ich bin ja dafür da auch, damit hier die Mannschaft einfach ein gutes Umfeld hat. Und dafür ist der von dem Personal da, dafür ist derjenige da, der für die Räume da ist, der agile Coach selbstverständlich für die Teams und so haben sie Teilaspekte ihrer Aufgabe eben spielen ins Management rein. Aber einer oder eine hat natürlich voll die Fäden in der Hand. Und das ist auch wichtig, weil diese Person auch ein Stück weit erste Auffang- und Ansprechperson ist, wenn irgendwas ist und man gerne was wissen will, aber man will nicht zum Chef oder zum Teamleitung oder gehen. Und die Person hat natürlich auch so eine Vertrauensrolle ein Stück weit. Weil so ein erstes Knirschen, wenn was ist, ne, ich habe da so viele Angebote und weißt du hier, das und das funktioniert irgendwie nicht und da gibt es auch keine Bewegung, ach, ich weiß gar nicht. Dann weiß die Person relativ frühzeitig, ah ja, da ist jemand, müssen wir uns um das Thema kümmern, weil der ist latent, schon vielleicht auf dem Sprungbrett nach draußen, woanders hin. Und das will man ja nicht. Mhm. Und,
warum will man das nicht?
Man will heutzutage ja, der Markt im digitalen Bereich, Oliver,
ja,
wissen wir okay. sicher auch, ist eigentlich ziemlich knapp schon.
Okay, also ist Feelgood dann quasi eigentlich nur Mittel zum Zweck?
Man könnte es, wenn man es kurzfristig betrachtet, tatsächlich so sehen. Das ist so ein bisschen das Risiko. Kommen wir auch gleich an so einen Risikopart. Ja, das ist dann, wenn man es nur als Obstschale, als Kicker, so als,
stimmt, ja.
als Zeigen nach
Bionade,
außen.
Kühlschrank,
Bionade,
genau.
Ja. Nach Zeigen nach außen. Und hier übrigens unsere oder unser Feelgood Manager. Dann ist ein Risiko dafür da, dass das nur ein Mittel zum Zweck ist. Aber willst du wirklich als Unternehmen jetzt sagen, also mir ist es wichtig, ich gehe hier auch jeden Tag rein, zum Beispiel den Gründern von Jimdo ist es wichtig, die gehen jeden Tag rein, die hätten den Laden schon lang verkaufen können, aber das wollen sie nicht, da hängt ihr Herz dran und sie wollen auch jeden Tag also hier ein tolles Umfeld haben und Spaß
genau,
haben.
Okay. Und dann ist es ernst gemeint und dann ist es auch langfristig.
Und wenn es wächst, wenn dann so ein kleines Unternehmen von 20, 10 auf 60, auf 80 jetzt auf über 200 gewachsen ist, dann ist ja ganz klar, die Kultur verändert sich und da musst du ein unglaublich starkes Auge drauf haben und halt auch jemanden haben, der so diese Fäden hat.
Weil ich hab ein Beispiel, weil du sagst, wenn man es kurzfristig betrachtet, ist es Mittel zum Zweck. Ein Freund von mir, der hat vor einem Dreivierteljahr Arbeit gesucht und hat 2 Tage Probearbeiten auch im digitalen Bereich gemacht. Und da war auch Kicker, Bionade, Kühlschrank. Und er sagte, er hat sich den ganzen Tag dort die Fritz-Cola aus dem Kühlschrank geholt, hat 2 Tage gearbeitet und rief mich an und sagte, Frank, das ist der Arbeitgeber meines Lebens. Ich darf Montag anfangen. Wir haben uns kennengelernt, das ist der Hammer.
Und die haben Fritz-Cola.
Ja, hat er mir erzählt. Deshalb haben wir den Kühlschrank. Ich habe in der Mittagspause mit den Leuten, er kickert gerne. Also diese Sachen, die ja schon offensichtlich, naja, wir stellen euch da mal einen Kicker hin, jetzt sind wir ein bisschen moderner. Ne? Mhm. Aber es hat ihn alles getriggert. Und allein wie er arbeiten durfte, er sagt, das ist eine super Arbeitsatmosphäre, das ist der Hammer. Montag, morgen geht er ins Büro, holt sich eine Cola aus dem Kühlschrank. Die Chefin schreit ihn an. Die Cola ist nur für Kunden. Und er so, ich durfte doch, nein, jetzt nicht mehr. Und dann musste er am ganzen Montag, wenn er E-Mails geschrieben hatte, egal an welchen Arbeitskollegen, vorher zur Chefin schicken. Und er sagte, Donnerstag, Freitag, die war ja auch da, bis zum Montag, das war ein Wechsel von 180 Grad. Und da sind wir doch bei dem Punkt, dass es dann wirklich nur Mittel zum Zweck ist, um Leute einzustellen. Der hat am gleichen Abend noch einen Sack gehauen und hat gesagt, sorry, aber und rennt seitdem durch Hamburg und erzählt, was für ein Affenunternehmen das ist.
Der Punkt ist, das ist ja sehr, sehr kurz
gedacht.
Und ein sehr extremes Beispiel, genau. Aber auch wenn es nicht so extrem ist, ist ja die gleiche Wirkung.
Also wir haben dazu, das sehen wir schon auch, dass man qualitativ da natürlich voll den Fokus drauf halten muss, weil man muss auch sehen, was man bekommt dafür und man muss Chancen und Risiken abwägen. Die Chancen waren jetzt hier, dass sie jemanden bekommen hat, der vielleicht nicht für das Unternehmen sie interessiert hätte, wenn er das nicht erfahren hat. Aber das Risiko ist nicht gelebt gewesen und ist total kontraproduktiv und hat jetzt auch noch eben für schlechtes Image im Markt, sagt es, anhalten. Wenn wir jetzt zurückgehen auf die Unternehmen, wo es wirklich gut läuft, jetzt Jimdo zum Beispiel nochmal, die haben es so, dass sie in einem ganz engen Arbeitsmarkt hier in Hamburg gar kein Problem haben, sehr hochqualitativ passende Bewerber zu bekommen. Initiativ. Die geben da kaum Geld für aus und machen auch kaum Werbung. Das heißt, man weiß das, sie sind da auch ganz offen, Tag der offenen Tür auf ihrer Webseite. Also nicht nur jetzt eben Zeichen dieser vermeintlichen Feelgood, also Schale und Fritz-Cola, sondern wirklich auch Mitarbeiter zu Wort kommen lassen auf Good Place bei uns. Wir haben ja dieses Berufsbild ja dann auch qualitativ transferiert von der Praxis in einen Ausbildungszyklus und haben auch unter Best Practice Beispiele da aus der Praxis und da sind sie auch dabei. Also somit kann man, also hier läuft es unglaublich gut, die haben dort also ihre Bewerber kriegen sie, sie haben eine Mitarbeiterbindung, die sehr, sehr hoch ist, ungewöhnlich hoch und sie haben vor allem auch eine Innovationsschub dadurch, das hat man also auch sehen können in der Zeit, wo das Feelgood Management etabliert war, sind mehrere Feature vom Produkt rausgekommen und hat also Schwung aufgenommen.
Wie viele Unternehmen triffst du, die genau eher diesen, komm, wir brauchen jetzt einen Kickertisch, aber meinst gar nicht ernst, so prozentual, was denkst du, ist das mehr als die Hälfte?
Was ich treffe, ich sag mal so, das habe ich vorher schon mal gesagt, wo gehen wir hin? Wir machen sehr viel Aufklärungsarbeit. Also erstmal habe ich aus dieser ganzen Thematik, dass ich jetzt Feel Good Management kennengelernt habe und wusste, das ist das, was den Unterschied macht zu einem Unternehmen, das anders arbeitet, weil es die Mitarbeiter und den Mensch ins Zentrum stellt und wirklich dafür was tut, langfristig. Daraus habe ich dann Good Place gegründet als Plattform. Und das ist eine Aufklärungsplattform. Entdecke die neue Arbeitswelt, nennen wir das ein Stück weit als unser Slogan ganz am Anfang. Und hier arbeiten wir ganz stark, dass wir diese Beispiele aus der Praxis vorstellen, also Best Practice geben, diese Aspekte von Feel Good Management, was wir gerade gehört haben. Und dass wir eben nebenher dann an dem Berufsbild qualitativ gearbeitet haben und mit dem Fraunhofer-Institut zusammen das Berufsbild des Feel Good Managers definiert haben und entwickelt. Und das ist jetzt auf der Ebene, also was vom Aufgabenbereich und von der Kompetenz und vom Leistungsbereich, ist es auf einer Unternehmenskulturgestaltungsebene. Und das macht jetzt so den Unterschied und das tragen wir in unserer Plattform Good Place, in die Medien, mit unseren sozialen Medien eben auch ganz stark nach draußen. Und hier haben wir auch sehr viel Medienkontakt. Das heißt also, immer wenn wir ein Interview geben und uns gefragt wird, was macht so ein Feel Good Manager, dann erklären wir das genau und verweisen auch ganz klar auf das Berufsbild und sagen, er ist für die Unternehmenskultur, schafft er den Rahmen, damit man eben mitgestalten kann und damit als Mitarbeiter und damit eben eine bessere Arbeitskultur.
Du erwähntest vorhin, dass Dymno hat ja zum Beispiel 200 Mitarbeiter. Aus meiner eigenen Erfahrung weiß ich, sobald du irgendwie 50 bis 70 Leute erreicht hast, verlierst du als Geschäftsführer so ein bisschen auch den Überblick, wer macht was und wer ist das überhaupt. Ja? Wenn du im Fahrstuhl zusammenfährst, gehört er zu uns oder nicht. Sobald du irgendwie die 100 knackst, spätestens ist das vorbei, dass du wirklich jeden Fokus hast, gerade wenn du als Startup vielleicht noch ein bisschen Fluktuation hast. Wo ist denn so ein Feel-Good-Manager? Der müsste ja jetzt aus meinem Gefühl heraus irgendwo im mittleren bzw. höheren Management mit doch relativ viel Befugnissen ausgestattet sein, um auch sinnvoll agieren zu können. Und dann auch noch vielleicht die jeweiligen Units, also die einzelnen Abteilungen, die Verantwortlichen, da vielleicht auch in seinen Dunstkreis zu ziehen, damit das dann jeweils in den Abteilungen auch Einzug findet, was der Feel-Good-Manager für die Unternehmenskultur letztendlich, ich sag mal, beschließt. Das klingt immer so doof, aber ja.
Auf den Weg bringt.
Genau, auf den Weg bringt. Mit dem Team.
Genau, beschließen tut das nämlich nicht und er weiß auch nicht, für die Mitarbeiter gut ist, sondern der wirklich große Unterschied ist, dass er dieses Feedback einholt, also dass er dieses Bottom-up-Thema wirklich durch Feedback-Kanäle etabliert, also Rahmenbedingungen. Jetzt können wir die Frage auch beantworten, was macht ein Feel-Good-Manager? Er schafft mittels eines Feel-Good-Management, also eines systematischen Ansatzes, Rahmenbedingungen, damit im Unternehmen Mitarbeiter oder Mensch zentriert das Feedback eingeholt werden kann und da entsprechend dann Aktionen, passende Vorschläge, Ideen abgeleitet werden und dann initiiert werden.
Boah, hätte es den Feel-Good-Manager vor ein paar Jahren schon gegeben, ich glaube, ich wäre kein Comedian geworden, sondern Feel-Good-Manager. Ich finde das total geil. Also das müssen ja Menschen sein, die andere Menschen auch lieben oder mögen, oder?
Sie müssen natürlich mit kommunikationsstark sein. Das heißt also eher den Schritt auf jemanden zu machen, als abzuwarten und das Glas auch mehr halb voll als halb leer zu betrachten. Ja. Also auch ein positiver Mensch sein, Freude, also eine Grundpositivität haben. Nochmal genau, empathisch, aber Empathie allein reicht nicht, sondern brauchen auch ein ziemliches Durchsetzungsvermögen. Sie sitzen auch ein bisschen zwischen den Stühlen. Da kommen wir gleich zurück zu deiner Frage, wo sollten sie dann eigentlich aufgehangen sein? Mhm. Weil sie sind ja nahe an den Menschen, an den Mitarbeitern dran, dann aber auch nahe an der Geschäftsführung.
Genau.
Und sie sollten natürlich auch so einen betriebswirtschaftlichen Kenntnisstand haben, weil ich meine, wenn es einfach gerade nicht geht, aus betriebswirtschaftlicher Situation, muss man bestimmte Themen einfach vielleicht mal parken oder niedriger priorisieren. Das muss man auch kommunizieren können und einschätzen.
Wo ist da der Unterschied zum Betriebsrat?
Er ist, genau, da gibt es einen ganz großen, der ist natürlich da, er ist wie eine Prävention. Das heißt also, ein Unternehmen möchte diesen Feel-Good-Manager oder diese Rolle, weil sie sagt, wir wollen alles tun, damit wir Knirschen nicht überhören. Knirschen, das im Unternehmen bei den Mitarbeitern einfach da ist, weil Dinge nicht rundlaufen. Weil wir sie nicht auf dem Radar haben, weil sie zu klein sind. Zum Beispiel, es kann nur so ein Stuhl sein.
Ach, alle sitzen auf zu kleinen Stühlen.
Ja, jemand ist kleiner, braucht irgendwie oder einen anderen große, Stuhl, der andere möchte ein Stehpult haben, traut sich es aber nicht ansprechen, weil es auch keine Kultur, das ist offenen, auf wen gehe ich zu? Mhm. Muss ich jetzt meinen Chef ansprechen? Mhm. Nee, das ist doch viel zu klein, will ich nicht. Kommt ein gutes Angebot daher, schwupp, bin ich weg, weil die haben doch Zufall, genau.
Die haben den Stehtisch, tschüss.
Oder sie haben einen Feel-Good-Match, wo ich weiß, da kann ich so ein Thema ansprechen. Und das ist es, also das ist der Unterschied zum Betriebsrat. Man geht wesentlich, also man möchte, es ist ein Statement von der Geschäftsführung, hey, ihr seid uns wichtig, es ist ein Signal an die Belegschaft, hier, es gibt keine dusseligen Fragen. Entweder stellt sie direkt an mich, sollte ich aber irgendwie zu beschäftigt wirken. Hier, wir haben einen Feel-Good-Manager und da könnt ihr die Themen, der nimmt die an. Aber
gibt es dann noch einen Betriebsrat in solchen Firmen?
Ja, sollte es auch geben, weil wenn der Wunsch nach Mitbestimmung da ist, also nach gesetzlicher Mitbestimmung da ist, also nicht aus, dann sollte es auch geschaffen werden.
Okay.
Also das darf man nicht negieren und sagen, wir haben ja einen Feel-Good-Manager. Nein, wenn der Wunsch da ist, weil nur als Beispiel jemand eine Übernahme da ist und das kommt von außen und man weiß nicht, wo geht die Reise hin und der Wunsch kommt eben aus der Belegschaft, dann ist es ein echtes Thema. Und wenn der eine hohe Prio hat, dann sollte man das Thema auch wirklich spielen.
Mhm. Andere Frage, gibt es denn...
Und nochmal ganz kurz, weil das will ich nochmal erklären, wo soll er angehangen sein, weil das macht ihn oder aufgehangen. Im Grunde ist ein sehr freies Radikal. Das heißt, also in
diese, schwebt über allem.
Nee, schwebt nicht über, sondern ist überall dazwischen. Und dieses Dreieck von oben top-down, oben sitzt jemand, der die Ansagen macht und werden bis nach unten durchdekliniert, da passt er nicht so gut, der Feel-Good-Mensch, und dann ist auch vielleicht nicht die richtige Organisationsform. Aber wenn es flachere Hierarchien sind, dann ist er letztendlich dort an der Stabsstelle relativ gut aufgehangen, weil er dort eben nahe an der Geschäftsführung ist, aber eben auch von den anderen Abteilungen einfach nicht mit instrumentalisiert werden kann, weil er irgendwo drunter hängt und man dann nicht wirken kann.
Also ein bisschen verstehe ich den Feel-Good Manager auch als so eine Art Filter, also zwischen Geschäftsführung, zwischen den verschiedenen Ebenen der Unternehmung. Idealerweise möglichst flach, also wenig Hierarchie oder vielleicht auch Übersetzer. So nach dem Motto,
Transformator, Übersetzer, Filter, Seismograf, könnte man auch sagen, von Beben, die man nicht haben möchte.
Manchmal auch Katalysator, aber okay, auf jeden Fall alles, was irgendwie in der Mitte ein bisschen funkt. Auf der anderen Seite, hat er denn auch so eine Art Vetorecht gegenüber der Geschäftsführung? Wenn jetzt von heute auf morgen die Geschäftsführung sagt, nee, wir machen das jetzt irgendwie so, kann er dann sagen, ah, die Mitarbeiter... Also gibt er nur Empfehlungen aus oder hat er dann tatsächlich auch zu sagen, pass mal auf Leute, hier reiche ich jetzt mal mein Veto ein?
Das ist, also da wissen wir aus der Praxis, weil wir haben ja auch einen Praxisaustausch, also wir machen nicht nur die Ausbildung, die wir konzipiert haben, aufgrund dessen, dass wir das Berufsbild mit dem Fraunhofer haben, sondern wir versuchen auch ganz stark den Austausch zwischen den aktiven Feel-Good-Managern zu etablieren und machen da auch regelmäßig Meetups. Aus diesen Meetups wissen wir genau, wie Feel-Good-Manager sich so etablieren und da kommt ziemlich viel Augenhöhe rein, weil es eine sehr starke Vertrauensrolle auch hin zur Geschäftsführung ist. Also jetzt, wo du gerade sagtest vorher, deine Erfahrung ist, 50 Leute im Unternehmen und mehr, verliert man als Geschäftsführung schon mal so den Überblick, wo läuft was, wer ist dafür jetzt federführend oder sind wir überhaupt, ist es unser Part, sind wir überhaupt beteiligt? Da brauchst du als Geschäftsführer auch ein gewisses Vertrauen zu deinen Mitarbeitern und so eine Vertrauensperson ist auch der Feel-Good-Manager, dass du sagst, das, was jetzt an Vorschlag kommt als Empfehlung, dem kann ich auch wirklich, das muss ich hören. Das muss ich, das nehme ich also mal ganz auf Augenhöhe an, weil da ist jemand ganz nahe an meiner Belegschaft dran. Und, aber das ist ein Thema, das wächst. Es wächst also auch in die Richtung Geschäftsführung, also ein Vertrauen, das sich langsam aufbaut. Und es ist sowohl zur Belegschaft dieses Vertrauen, das sich auch erst langsam aufbauen muss. Also es strahlt in mehrere Richtungen. Und wir wissen es aus der Praxis, dass tatsächlich viele Menschen so einen Schulfix haben. Es gibt unterschiedliche Rhythmen, muss immer zum Unternehmen passen. Hast du es einmal wöchentlich, hast du es kürzer mit der Geschäftsführung, und da werden genau solche Themen auch angesprochen.
Ich kann mir auch vorstellen, dass so Firmen, die schon ein bisschen länger am Markt sind, also jetzt kein Startup im engeren Sinn, sondern dass es da vielleicht auch ja, Gegenbewegung geben kann. Wenn die jetzt sagen, ich will gerne einen Feel-Good-Manager einstellen, dass die Skepsis der aktuellen Mitarbeiter doch relativ hoch ist, dass sie sagen, okay, was ist denn das hier, so eine philanthropische Geschichte, die jetzt irgendwie macht, dass wir uns alle lieb haben. Das ist ja Quatsch, so kann ich nicht arbeiten. Mhm. Gibt's da, hast du da schon was beobachtet in der Richtung?
Also es ist auch so, er wird nicht überall von der Belegschaft sofort umarmt. Auch da muss man sehr, sehr klar kommunizieren. Und jetzt kommen wir an einen Punkt, was er hauptsächlich macht. Also Kommunikation ist ein ganz, ganz großer Anteil seiner Arbeit. Also er geht über viele Abteilungen, Schnittstellen, vertikal, horizontal, crossfunktional drüber. Und das bedeutet, hier muss er erstmal Aufklärungsarbeit machen. Was könnt ihr von einem Feel-Good-Manager erwarten und was erwarte ich von euch? Weil Feel-Good-Management ist keine Einbahnstraße. Das hat nämlich das Selbstbild eines selbstgesteuerten, verantwortungsvoll denkenden Mitarbeiters. Das heißt, wenn er initiiert, erwartet der Feel-Good-Management, also das Feel-Good-Management auch, dass bestimmte Initiativen dann von der Belegschaft selber übernommen werden. Mhm. Thema Sport zum Beispiel ist ein ganz praktisches Beispiel. Also dass also eine initiierte Sportthematik dann von den Mitarbeitern über interne Kommunikationstools selber weiter getragen werden und genutzt werden. Und der Feel-Good-Manager nur noch guckt, passt es noch, ist es noch das Richtige?
Verstanden.
Der verantwortungsvolle Mitarbeiter.
Ich hätte noch eine ganz kurze letzte Frage. Du hast vorhin gesagt, es gibt so eine Art systematisches, so ein bisschen mit, es gibt Methodiken und Systematiken in dem Bereich. Wo können Leute sich darüber informieren, wenn sie sich dazu belesen wollen?
Also auf alle Fälle erstmal natürlich auf unserem Blog goodplace.org. Ja. Da haben wir einen Fachblog. Da können Sie ziemlich viel lesen. Wir schreiben ein Buch. Das war noch nicht auf dem Markt, aber damit kann man
ab 2019 im Handel.
2017 rechnen. Ja, es gibt noch nicht allzu viel darüber. Zu uns in die Meetups kommen, auf alle Fälle.
Gibt es dann irgendwie ein Buch, was schon auf dem Markt ist, was du den Leuten empfehlen kannst?
Es kommt sehr viel aus dem agilen Bereich. Also wir benutzen viele Tools und Methoden aus dem agilen Bereich. Und da kann man sich schon mal ein bisschen einlesen. Alles, was in die Richtung geht, lebendige, vitale Organisationsformen jenseits von der Top-Down-Ansätzen, diese Unternehmenskultur, die sich dorthin entwickeln, dort kann man sich ziemlich viel an Input holen.
Ja, klasse.
Das können alle machen. Und genau. Wir kommen dann mit dem zweiten Teil.
Genau. Bitte.